Bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben wollen wir in dieser Woche erinnern an einen dieser unzähligen Skandale, die auch schon wieder längst vergessen sind. Wir wollen erinnern an den Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch vor knapp 3 Monaten, dem 1100 Mitarbeiterinnen zum Opfer gefallen sind, daran gestorben sind. Bemerkenswert waren damals da die Kommentare, zum Beispiel bei der Taz hat man ganz selbstverständlich zuerst die Verbraucher gefordert, die eine Mitverantwortung für die von ihnen konsumierten Produkte hätten. So hieß es damals, bei der Taz und weiter billige und skandalfreie Waren könne es nicht zum Nulltarif geben. Wir müssten mehr zahlen und uns darum kümmern, wie produziert und geprüft wird. Mit dieser Haltung lag die Taz damals ganz auf der Linie anderer investigativer Blätter, zum Beispiel der Brigitte, die ihren Leserinnen empfahl, beim nächsten Shopping-Bummel dann doch mal bei der Kassiererin nachzufragen im Klamottenladen, was denn das Unternehmen unternehme, um, Zitat, die Menschenrechte in der Lieferkette sicherzustellen. Naja, da schwingt natürlich gleich auch nochmal was mit, nämlich sich nicht vorstellen zu können, dass Menschen hierzulande tatsächlich gezwungen sein könnten, möglichst billige Kleidung zu kaufen. Neben diesen ganzen Appellen, die es gab zur Selbstverantwortung des Konsumenten, wirkte dann sogar der Papst wie ein Revolutionär, der immerhin von Sklavenarbeit sprach, als er die üblichen Monatslöhne kommentiert hat in Bangladesch, die 38 Euro betragen. Nein, hierzulande wurde dann eher die Billigmentalität beklagt und der große Markt für die Textildiscounter wurde bejammert. Alles nichts als Pseudokritik, die natürlich vollkommen absurd ist, eben auch, weil nicht nur sogenannte Textildiscounter in Bangladesch produzieren lassen, sondern eben auch die ganzen teuren Klamotten unter ähnlich menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Nicht ohne Grund ist Bangladesch ja mittlerweile der zweitgrößte Textilexporteur der Welt geworden, möglich vor allem auch dank der gnadenlosen Ausbeutung der Arbeitskräfte in Bangladesch. Das sieht für die Menschen vor Ort so aus, dass die wöchentliche Arbeitszeit offiziell 60 Stunden beträgt. Es gibt aber jede Menge Schlupflöcher, sodass die Arbeiterinnen in der Regel 15 Stunden am Tag arbeiten müssen. Sexueller Missbrauch, Gewalt, Lohnraub, unerträgliche Arbeitsbedingungen sind schlicht an der Tagesordnung. Aber in einem Alter von 14 Jahren wird das Menschenmaterial in diesen archaisch anmutenden Tretmühlen geschunden. Einen bezahlten Urlaub gibt es natürlich nicht. Eingebettet ist das Ganze noch in brutale Repression gegen zum Beispiel Gewerkschaftsaktivisten. Immer wieder werden Kritikerinnen und Kritiker Gewerkschafter inhaftiert oder schlicht exekutiert, wie zum Beispiel der prominente Aktivist Aminul Islam, dessen Leiche hat man im vergangenen Jahr gefunden, übersät mit Folterspuren, nachdem er einen Arbeitskampf in der Fabrik organisiert hatte. Und spätestens da wird klar, ja, Kapitalismus heißt das Ding, etwas, wo es sich um eine marktvermittelte Konkurrenzveranstaltung handelt. Eine Veranstaltung, bei der diejenigen Akteure einen entscheidenden Vorteil erringen können, nämlich diejenigen, die mit größtmöglicher Rücksichtslosigkeit und Brutalität vorgehen. Nach diesem verheerenden Einsturz des Gebäudes in Bangladesch im April gab es dann eine Kampagne, die die Textilindustrie mit breiter publizistischer Unterstützung dann auch gestartet hat. Rund 3 Dutzend Textil- und Handelskonzerne haben sich geeinigt auf ein sogenanntes Sicherheitsabkommen in Bangladesch. Ein Abkommen, das zum Beispiel die Kontrolle von erhöhten Sicherheitsstandards ermöglichen soll. Aber so richtig viele Verbesserungen soll es nicht geben. Die extremen Arbeitszeitregelungen sollen zum Beispiel nicht abgeschafft werden. Dennoch gab es eine medienwirksame Kampagne, eine medienwirksame Maßnahme, die im Endeffekt ein weiteres Mal das Märchen von der nachhaltigen Zivilisierung des Kapitalismus träumen lässt. Dementsprechend hieß es dann auch bei Spiegel Online, große Modekette beugt sich Protesten. Was eher zur Verbesserung der Lage der Textilarbeitenden beitragen könnte, wäre die jüngst angekündigte Legalisierung von Gewerkschaften. Die dürfen nämlich in Bangladesch nur mit Zustimmung der Fabrikbesetzer aktiv werden. Das könnte ohne Frage erstmal Verbesserung der Lebensbedingungen bedeuten, aber bedeutet vor allem einen Standortnachteil für Bangladesch. Ein Land, das sich ja logischerweise im Konkurrenzkampf um Industrieniederlassungen mit anderen Wirtschaftsstandorten befindet. Mit anderen Ländern also. Und siehe da, in den letzten Wochen hat tatsächlich schon eine Absatzbewegung aus Bangladesch eingesetzt, wie die New York Times vor einigen Wochen berichtet hat. In dieser Elendsökonomie in Südostasien spiegelt sich natürlich der Widerspruch kapitalistischer Produktionsweise. Das kapitalistische System kann den eskalierenden Widersprüchen nicht entkommen, die es selbst hervorbringt. Dieses archaische System, das auf die Verwertung von Arbeitskraft beruht, macht Lohnarbeit tendenziell überflüssig. Sie ist daher in vielen Branchen nur noch zu Löhnen unter dem Existenzminimum möglich, wie zum Beispiel dann auch Welt Online treffend beschrieben hat. Dort hieß es, die letzten Erhöhungen des Mindestlohns in Bangladesch auf 30 Euro pro Monat hatten übrigens zur Folge, dass 300 Textilfabriken schlossen und tausende Arbeiterinnen auf der Straße landeten. Die Option, die der späte Kapitalismus diesen überflüssigen Menschen lässt, hat dann der Tagesspiegel aufgezählt, sollten weitere Konzerne abziehen, drohe den Textilarbeiterinnen Bangladeschs, Zitat, weitere Verelendung, die Straße oder gar Prostitution. Man hat die Wahl zwischen 15-Stunden-Schichten, Straßenstrich oder Hungertod. Ja, wer sich dann beschäftigt mit Industriekatastrophen, wie der eben nochmal in Erinnerung gerufenen, und überhaupt mit der Hölle Arbeit beschäftigt, der könnte sehr schnell Fluchtimpulse verspüren, logischerweise. Und die Nachrichten aus dem beschädigten Leben lassen jetzt hier den Soziologen Ulrich Bröckling zu Wort kommen, zur Ambivalenz des Urlaubs.
Also zunächst mal ist Urlaub doch was, was mit ganz vielen positiven Assoziationen verbunden ist, was im Gegensatz zur Welt der Arbeit darzustellen scheint, was mit Reisen verbunden ist, mit viel Zeit haben, mit Ausschlafen, mit schöne Dinge tun, alle mit allen möglichen Dingen tun, die man im normalen Alltag nicht tun kann, weil man keine Zeit dafür hat. Das sind erstmal so die spontanen Assoziationen, denke ich, die mit Urlaub verbunden sind. Und trotzdem, wenn man sich Urlaubsangebote anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Urlaube häufig verbracht werden, das doch in vieler Hinsicht auch ganz ähnlich wie die Arbeit, das Arbeitsleben abläuft, wie also der Alltag auch sonst abläuft, also ein Urlaub, der in hohem Maße durchgeplant ist, ein Urlaub, der dann mit anderen Aktivitäten zwar angefüllt ist, aber mit Aktivitäten, etwa sportlichen, die dann mit genauso viel Einsatz, mit genauso viel Leidenschaft, mit genauso viel Kraftaufwand betrieben werden, wie ansonsten das, was man im Büro oder sonst wo auf seiner Arbeit tut. Also es gibt da eine, denke ich, strukturelle Verwandtschaft zwischen dem, wovon man Urlaub macht und dem, was man im Urlaub macht. Ja, man muss sich gewissermaßen dazu zwingen oder kriegt das dann ja auch von allen möglichen Coaches und Ratgebern gesagt, dass man doch gefälligst auch solche Auszeiten zu nehmen habe, und zwar zu nehmen habe, damit man anschließend wieder umso besser und produktiver sein mag. Da gibt es doch etwas, was den Urlaub einerseits zu dem ganz anderen des Alltags macht und auf der anderen Seite ist dieses ganz andere in mancher Hinsicht doch dem Alltag auch sehr ähnlich und der Alltag ragt in dieses andere mit hinein. Das steht in den allermeisten Arbeitsverträgen ganz konkret drin, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet sind, in ihren Erholungsurlaub, ihre Urlaubszeiten auch zur Erholung zu verwenden. Das ist also gewissermaßen ein Auftrag, den der Arbeitgeber einem mitgibt, wenn er uns in den Urlaub schickt. Das ist eine Art Aufforderung, die muss einem ja gar nicht nochmal explizit gesagt werden. Das ist ja etwas, was man als Bedürfnis längst verinnerlicht hat, dass man so etwas wie Urlaub braucht. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich, dass wir unser Jahr so aufteilen und dass das für alle mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass es halt so und so viele Wochen im Jahr gibt, in denen man arbeitet oder studiert oder in die Schule geht und dass es dann eben, naja, die 30 oder 28 Tage Urlaub gibt, auf die man dann auch tariflich Anspruch hat und in denen man dann auch, wenn man sich's erlauben kann, in den Urlaub fährt, ob nun weit oder nah. Also diese Aufteilung des Jahres in Urlaub hier, Arbeitszeit dort, das ist etwas, was ja auch erst eine relativ junge Geschichte hat und eine Geschichte, die, denke ich, doch zeitlich sehr parallel auch mit dem Aufstieg kapitalistischer, industrieller Arbeitsformen einhergeht. Vielleicht muss man auch sagen, dass diese Erfindung so ähnlich wie auch die Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, die ja für dieses industrielle Zeitalter auch sehr kennzeichnend ist, dass man eine 40-Stunden- oder meinetwegen auch eine 35-Stunden-Woche hatte, dass klar ist, wann morgens die Arbeit beginnt und wann nachmittags die Feierabendglocke klingelt und man dann nach Hause geht, dass also diese Arbeitszeit und Freizeit genauso strikt getrennt sind, wie das jetzt für die Arbeitszeit und die Urlaubszeit gilt. Das ist ein Modell, was lange Zeit sehr prägend gewesen ist und in gewisser Weise auch noch immer sehr prägend ist, aber was doch an verschiedenen Ecken und Kanten auch an zu bröseln fängt, nicht mehr so unhinterfragt gilt. Genauso wie diejenigen, die in Projekten arbeiten oder die am Computer arbeiten, ihre Arbeit auch mit nach Hause nehmen und abends auch spät nochmal eben die Mails checken und beantworten. Also diese Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit in der Weise sich nicht auflöst, aber doch durchlässiger wird, dass die Arbeit immer mehr auch in den Freizeitbereich hineindringt. So ähnlich wird man das vermutlich auch für den Urlaub beobachten können.
Ja, soweit Ulrich Bröckling. Soziologe über das, was Sie vielleicht schon hinter sich haben oder in den nächsten Wochen auf Sie zukommt, die Ambivalenz des Urlaubs.
Kann es denn einen richtigen Urlaub im Falschen geben? Natürlich nicht. Allein schon die Notwendigkeit eines Urlaubs in Abgrenzung zur Arbeit ist ja schon das Falsche. Wir wollen keinen besseren Urlaub, wir wollen ein besseres Leben. Müßiggang im Alltag, kollektive Bestimmung der notwendigen Tätigkeiten. Wer genügend Zeit hat, um auf dem Wasser zu liegen und friedlich in den Himmel zu schauen, braucht keine Pauschalreise. Wenn ich flüchten muss, muss ich die Welt nicht mehr willenlos aneignen. Aber reisen wollen wir, doch nicht andere Regionen bereisen, sondern höchstens besuchen. Nicht, um uns oder unsere Wunschbilder dort zu finden und auch nicht das andere oder die Fremden oder etwas wie Natur, sondern zum Austausch mit Menschen und Kulturen, die ohne Angst verschieden sein können.